ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute meine liebe Kollegin Elena Radatz. Hallo Elena.
Hi Fabian.
Und heute geht's mal nicht nur um ein Thema, sondern wir sprechen darüber, was uns diese Woche alles beschäftigt hat, denn das waren einige Entscheidungen. Welche Urteile diese Woche ganz besonders wichtig waren hier in Karlsruhe, damit ihr auch up to date seid.
Ich sag mal Stichwort für heute: Mietkaution, Sparkassen und der Wolf. Ein ganz wilder Themenmix, von dem die ein oder andere Entscheidung, das kann ich euch schon mal sagen, sicher auch sehr prüfungsrelevant sein wird und vor allem auch sehr praxisrelevant. Wir fangen jetzt an mit der Entscheidung, die für die heftigsten Diskussionen sorgen wird. Ihr habt es vielleicht schon erkannt. Der Wolf ist das. Der Wolf geht um, schon seit einer ganzen Weile. Gibt es wieder Wölfe, auch bei uns hier in Deutschland. Aber natürlich nicht nur hier, denn Wölfe halten sich natürlich nicht an Grenzen, sondern die gibt es auch über der Grenze bei unseren europäischen Nachbarn, zum Beispiel in Österreich. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, Fabian, aber ich bin ja ganz großer Wolf-Fan. Von mir aus dürfen ruhig noch mehr Wölfe in unseren Wäldern sein.
Ja, das sehen zumindest viele Landwirte etwas anders und vor allen Dingen auch die Schäfer, denn nicht nur hier bei uns in Deutschland, also überall in Europa reißen Wölfe ganz oft auch Herden.
Ja, ich verstehe ja auch die Sorgen der Leute, frag mich dann aber auch oft, warum es denn nicht eigentlich bessere Schutzmaßnahmen gegen solche Wolfsrisse gibt. Es gibt ja heftige Kontroversen darüber, ob man den Wolf denn jetzt schützen soll, auch wenn er eben tut, was so ein Wolf tut, zum Beispiel Schafe reißen oder ihn dann direkt zum Abschuss freigeben. Bevor wir jetzt aber zu dem aktuellen Fall kommen, den der EuGH heute entschieden hat, warum steht der Wolf eigentlich unter Schutz hier in Europa? Die Frage hat uns Marie Neuwald vom Naturschutzbund, vom NABU Deutschland beantwortet.
Ja, Wölfe waren zumindest in Deutschland ca. 150 Jahre lang ausgerottet. Sie waren nicht mehr vorhanden. Sie wurden vorher so stark bejagt, dass es keine festen Wolfsvorkommen in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern mehr gab. 1992 wurde die sogenannte FFH, die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, von der EU initiiert und von allen Mitgliedstaaten unterschrieben, die konkret die Sicherung, den Schutz gefährdeter und auch sehr gefährdeter Tierarten als Ziel hat. Und da ist auch der Wolf aufgelistet mit sehr vielen anderen Arten.
Ja, der Wolf. Also gefühlt ist das auch ein größeres Medienthema in den letzten Jahren geworden. Vielleicht liegt es daran, dass es auch mehr Wölfe sind. Die Diskussion, ob man Wölfe auch abschießen darf, die wird nicht nur bei uns hier in Deutschland geführt, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Und da ist man sich uneins. In Österreich zum Beispiel, genauer gesagt in Tirol, befasst man sich schon länger mit der Frage, Wolf abschießen, ja oder nein. Und dort hatte man den Abschuss eines bestimmten Wolfes genehmigt, weil der zuvor wieder etliche Schafe gerissen hatte. Geht nicht, sagen einige Tierschutz- und Umweltorganisationen und haben geklagt. Der Fall landete letztlich vor dem EuGH. Philipp, du hast den Fall ja für uns, für die Tagesschau begleitet. Was steckt bei diesem Fall genau dahinter vor dem EuGH?
Ja, du hast es gerade ja schon angedeutet. Es gibt einen, ich sag mal, Problemwolf in Tirol. Der hat schon weit über 20 Schafe gerissen da in den Alpen. Und der sollte abgeschossen werden. Dagegen haben Umweltverbände geklagt. Und das Gericht in Tirol hat das dann dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Das Gericht in Tirol wollte einige Fragen, die im Zusammenhang mit Europarecht stehen, beantwortet haben. Da geht es zum Beispiel um die besonderen Beschaffenheiten in den Alpen. Denn dort sind die Weideflächen sehr, sehr groß. Das ist schwierig, die zu umzäunen, was eine typische Maßnahme wäre, um Schafe zum Beispiel gegen den Wolf zu schützen. Und da war die Frage, was muss man alles tun, gerade bei solchen besonders anspruchsvollen Gebirgszügen oder ja besonders anspruchsvollen Flächen. Eine andere Frage zum Beispiel war, Touristen, die aus Angst vor dem Wolf jetzt vielleicht nicht mehr nach Tirol in den Urlaub fahren, also Elena hat zwar gerade schon gesagt, sie hat mehr
sie
Lust,
extra hinfahren.
Bei dem Geheule, was wir gehört haben, kaum nachvollziehbar, aber okay, also Also Kitchener fährt weiter nach Tirol. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Fabian.
Ich bin kein Krisentourist.
Okay, ich auch nicht so. Diese Sorge vor dem Wolf jedenfalls ist eine Frage, die das Gericht im EuGH gestellt hat. Ob das ein Grund sein kann, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber da sagt der EuGH, kann man das überhaupt diesem einen konkreten Problemwolf nachweisen oder mit ihm in Verbindung bringen, dass jetzt wirklich Touristen wegbleiben, zumal ja einige wie Elena jetzt gerade nach Tirol fahren wollen.
Ich finde immer interessant, dass da von Problemwolf die Rede ist. Ich erinnere mich noch an den Problembär Bruno, der in Bayern irgendwie sein Unwesen getrieben hat. Aber jetzt mal nochmal zum EuGH. Was hat der denn jetzt nun entschieden? Hat er jetzt pro oder contra Wolf entschieden?
Ja, er hat pro Wolf insgesamt entschieden und hat schon auch deutlich gemacht, dass ein Problemwolf, das ist schon auch meine Verwendung des Wortes hier zugegebenermaßen, dass es dafür Ausnahmen geben kann, dass man den schießen kann, aber es kommt immer auf die Verhältnismäßigkeit im konkreten Fall an. Da muss man abwägen und das hat auch heute nochmal Thomas Norgall vom BUND in Hessen gesagt.
Also der dahinterliegende Grundsatz ist eigentlich vertraut aus der EuGH-Rechtsprechung. Das ist der sogenannte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Man kann natürlich nichts verlangen, sozusagen, was sozusagen die Wirtschaftlichkeit, ich sag mal, eines ganzen Staates in Frage stellt. Aber umgekehrt kann man auch nicht einfach sagen, der Zaun ist mir zu teuer und das mache ich nicht. So, und jetzt ist die spannende Frage, wo liegt die Grenze? Und da hat der EuGH sich eben auch nicht geäußert. Er hat nur gesagt, sozusagen, diese Kostenfrage ist eine unter vielen und ihr könnt sie nur sozusagen als einen Teil eurer Entscheidung dort berücksichtigen und nicht sozusagen einfach wie so ein Schwarz-Weiß-Mechanismus sagen, ab einem bestimmten Preis, der hier zu zahlen ist, machen wir es nicht mehr.
Also man muss wirklich im konkreten Einzelfall ganz genau die Verhältnismäßigkeit prüfen und gerade solche Argumente wie die Touristen, die vielleicht ausbleiben, die kann man nicht ohne weiteres dem einzelnen Wolf nachweisen oder wenn, dann muss man es ihm wirklich nachweisen.
Kannst du uns jetzt nochmal erklären, warum der EuGH so entschieden hat, beziehungsweise welche Regelungen dem denn zugrunde liegen?
Ja, das ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, die FFH-Richtlinie. Das ist die maßgebliche europarechtliche Vorgaberichtlinie, wenn es um den Naturschutz und eben auch um den Schutz des Wolfes in Europa geht. Und eine Richtlinie wird immer von den Mitgliedstaaten umgesetzt in Landesrecht. In Deutschland ist das zum Beispiel das Bundesnaturschutzgesetz. Und dort, wo unbestimmte Rechtsbegriffe zum Beispiel zur Anwendung kommen, wo also die Behörden prüfen müssen, wie man einen Rechtsbegriff auslegt und wo dann hinterher Gerichte das überprüfen müssen, da muss man immer das Europarecht mitdenken. Und wenn es da Unklarheiten gibt, dann fragen die Gerichte, wie jetzt hier das Gericht in Tirol, den Europäischen Gerichtshof, und der sagt dann, wie man denn jetzt diesen oder jeden Fall unter europarechtlicher Perspektive betrachten muss. Und die Gerichte binden das dann wieder ein und entscheiden dann, wie jetzt hier in Tirol, den konkreten Fall noch unter Berücksichtigung der EuGH-Entscheidung.
Was bedeutet denn das jetzt konkret in der Umsetzung für Tirol?
Ja, das Gericht. Und den Wolf.
Und den Wolf. Tatsächlich, der Wolf lebt wohl noch. Ich habe vorhin noch mal mit österreichischen Wolf-Experten gesprochen und die Antwort war, er ist noch nicht offiziell abgeschossen worden. Es gibt auch keine Information darüber, dass er illegal abgeschossen worden ist. Also sie gehen erstmal noch davon aus. Und das österreichische Gericht wird jetzt in dem konkreten Fall darüber entscheiden, was denn mit dem Bescheid, also dem Abschussbescheid der örtlichen Behörden los ist und ob der haltbar ist oder nicht. Zumindest die Argumente der Behörden bislang können aber nicht so ohne weiteres stehen bleiben. Das hat der Europäische Gerichtshof heute schon angedeutet, zum Beispiel dieses Argument mit den mittelbaren Folgen, also dem Tourismus.
Und was bedeutet das Urteil jetzt für uns hier in Deutschland? Da gibt es ja auch immer wieder Probleme mit Wölfen.
Also die Wölfe können feiern, sofern sie denn Nachricht bekommen oder von diesen Nachrichten mitbekommen. Nein, Spaß beiseite. Also der Wolf war bislang schon sehr stark geschützt in Europa und auch in Deutschland und das bleibt er weiterhin. Es muss immer im konkreten Einzelfall geschaut werden, was Sache ist, ob man die Tiere zum Beispiel auch anders als durch den Abschuss gegen einen bestimmten Wolf schützen kann. Es gibt seit vergangenem Dezember die sogenannte Schnellschussregelung in Deutschland. Das heißt, wenn ein Tier nachweislich von einem Wolf gerissen worden ist, dann kann in bestimmten Regionen innerhalb von 21 Tagen in einem Umkreis von 1000 Meter um das gerissene Tier herum ein Wolf, der dort auftaucht, geschossen werden. Denn dahinter steht der Gedanke, in der Regel kommt ein Wolf, der einmal ein Tier gerissen hat, zeitnah wieder zum selben Ort zurück. Und wenn dann ein Wolf in diesem Umkreis auftaucht, dann, so sagen die Behörden, ist in der Regel das der Wolf, der vorher das Schaf gerissen hat. Und jetzt hat der EuGH heute aber gesagt, dass der Schaden in der Abwägung dem konkreten Wolf nachgewiesen werden muss. Und ob das mit dieser Schnellschussregelung übereinzukriegen ist, das werden wohl bei uns in Deutschland dann die einzelnen Gerichte noch entscheiden müssen. Aber insgesamt ist es eigentlich für den Schutz des Wolfes ein guter Tag. Der BUND-Experte Thomas Norgall, den wir gerade schon gehört haben, der erhofft sich insgesamt ein bisschen mehr Sachlichkeit in der Diskussion.
man kann eigentlich nur sich wünschen, sozusagen, dass die Diskussion um den Wolf jetzt endlich wieder sozusagen zurückkommt, wirklich auf Sachverhalte, die wirklich sozusagen aufgezeigt werden, auf mehr Sachlichkeit, auf Bezug zu wissenschaftlichen Daten und dass dieser Populismus, der da Land auf, Land ab, nun wirklich bis weit in die Politik hinein beim Wolf zu beobachten ist, dass der wieder aufhört. Und wenn der Urteilsspruch sozusagen vielen Leuten auch zeigt, sozusagen, dass wir hier tatsächlich wieder zurückkommen müssen zu einer wissenschaftlich basierten Debatte, dann wäre es gut.
Das klingt schon fast ein bisschen auch nach Strafrecht, dass du eben da so berichtet hast von Wiederholungstätern, wenn man den Wolf das nachweisen kann und so weiter. Also wirklich super spannend. Also halten wir mal fest, der Wolf darf nicht so einfach abgeschossen werden und der Abschuss, der muss die absolute Ausnahme sein. Zuvor muss erstmal überprüft werden, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, Hirtenhunde, Hirtenzäune und so weiter. Und man kann auch Geld dafür bekommen, wenn Schafe letztlich einem Wolf zum Opfer fallen.
Genau das. Und der EuGH hat heute auch nochmal gesagt, man muss viel in den Herdenschutz reinstecken vorher und die Schäfer müssen das nicht zwingend alleine tragen. Die Mitgliedstaaten können dafür auch Geld locker machen. Was auch noch neu ist und was wirklich auch gerade in der Alpenregion sehr wichtig ist, da sagt der EuGH, nur weil eine Fläche schwer zu schützen ist, heißt das nicht, dass man dann zwingend den Wolf abschießen kann. Mhm. Man müsste sogar prüfen, ob man nicht vielleicht die Art der Viehzucht umstellen muss. Also zum Beispiel die Schafe von den Gipfeln runterholen, eher ins Tal, wo man es besser überprüfen kann. Das ist zumindest ein Aspekt, den man künftig mitdenken muss.
Also, der Wolf genießt einen ganz besonderen Schutzstatus. Danke dir, Philipp. Wir haben uns jetzt mal gefragt, ob es denn noch andere Tiere gibt, die auch so einen hohen Schutzstatus genießen wie der Wolf. Exona, du bist bei uns gerade Rechtsreferendarin. Du hast dich mal ein bisschen schlau gemacht. Wie sieht es denn aus? Gibt es da auch andere Tiere?
Ja, die gibt es tatsächlich. Zum Beispiel den Fischotter. Der sieht ja eigentlich richtig süß aus, sorgt in Bayern aber gerade für mächtig Ärger.
Warum das? Das erscheint mir jetzt erstmal, also so ein Fischotter, nicht so gefährlich für Weidetiere oder den Menschen.
Das stimmt, das ist er nicht. Aber Fischotter waren in Deutschland mal vom Aussterben bedroht und seit ein paar Jahren breiten die sich wieder bei uns aus. Und die Fischotter fressen, wie der Name ja schon sagt, gerne Fische. Und das machen sie zum Leidwesen der Teichwirte nicht nur in der freien Natur, sondern auch in Karpfen- und Forellenzuchtteichen. Und damit bedrohen sie die Existenz der Teichwirte. Dagegen will Bayern nun vorgehen. In der Diskussion stehen aktuell zwei bayerische Fischotterverordnungen. Das sind Ausnahmeverordnungen, die den Abschuss von Fischottern ohne Einzelgenehmigung erlauben. Der Fischotter ist, wie auch der Wolf, und da schließt sich wieder der Kreis zu dem Thema gerade eben, eine streng geschützte Tierart, im Rang eben gleich wie der Wolf. Und gegen diese beiden Fischotterverordnungen haben Umweltverbände gemeinsam vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof geklagt. Ihrer Meinung nach verstoßen die Fischotterverordnungen gegen Art, Tierschutz, Jagd und EU-Recht. Und laut den Umweltverbänden ist es nicht mal nachgewiesen, dass die Tötungen der Fischotter der Teichwirtschaft überhaupt helfen und sie vor ernsten Schäden bewahren. Vielmehr sind die Umweltschützer der Ansicht, dass die Teichkulturlandschaft grundlegend reformiert werden muss. Das ist also ein ähnliches Argument wie beim Wolf und dem Herdenschutz. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München hat diese beiden Fischotterverordnungen Ende April für unwirksam erklärt. Vor allem deshalb, weil in der Verordnung selbst nicht ganz klar geregelt war, wie viele Tiere höchstens abgeschossen werden dürfen.
Apropos Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, nächste Woche Dienstag darf der sich nämlich auch nochmal mit dem Wolf auseinandersetzen. Da geht es um die bayerischen Regelungen und mal schauen, wie das weitergeht. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Einen ähnlich hohen Schutz wie der Wolf genießt also der Fischotter. Der verwüstet allerdings nicht ganze Herden oder gefährdet die Landwirtschaft. Aber die Landwirte sind ähnlich schlecht auf die gemeine Saatkrähe zu sprechen. Warum das denn?
Ja, das liegt daran, dass die Saatkrähen Obst-, Getreide- und Maisfelder befallen. Früher waren die Landwirte eher dankbar für die Saatkrähe, weil die am liebsten kleine Tierchen im Boden gegessen hat, wie die Pflanzenschädlinge. Dadurch, dass in den letzten Jahren diese Schädlinge von den Landwirten aber verstärkt bekämpft werden, gibt es einfach nicht mehr genug Schädlinge, die die Saatkrähe essen kann. Und wenn es nicht genug Schädlinge gibt, dann fressen die Saatkrähen auch mal ganz gern frisch eingesäte Samen, zum Beispiel Maissamen. Daher hat die Saatkrähe ihren Namen. Die Landwirte bemängeln deshalb erhebliche Ernteausfälle. Obstbauern in Mainz haben im vergangenen Jahr Schäden in Höhe von mehreren 100.000 Euro beklagt.
Kann man die Saatkrähe jetzt einfach abschießen?
Das ist nicht so einfach, denn eigentlich sind Saatkrähen über eine europäische Vogelschutzrichtlinie auch besonders geschützt. Und damit sind die EU-Mitgliedsländer verpflichtet, die Tötung dieser Vogelart grundsätzlich zu verbieten. Die Länderregierungen dürfen aber Ausnahmen machen. Eigentlich müssen in Deutschland für jeden Abschuss der Saatkrähe jeweils einzelne Genehmigungen erteilt werden. Das Umweltministerium in Rheinland-Pfalz will aber eine neue Regelung erlassen, die es jetzt leichter machen soll, eine Abschussgenehmigung für Saatkrähen zu bekommen. Und damit soll der ganze Vorgang entbürokratisiert werden. Tierschützer kritisieren diese geplante Neuregelung, aber sie finden, es muss im Umgang mit der Saatkrähe generell ein Umdenken stattfinden. Zum Beispiel sollen genügend Ausweichflächen für die Saatkrähe geschaffen werden, zum Beispiel Laubbäume in unbewohnten Bereichen am Ortsrand. Und es soll gleichzeitig für ein ausreichendes Nahrungsangebot gesorgt werden. Jetzt einfach so den Abschuss der Krähen zu erleichtern, ist laut den Umweltverbänden auf jeden Fall der falsche Weg. Es kann also gut sein, dass die Verbände gegen die neue Regelung klagen werden.
Danke, Exona. Total spannend finde ich irgendwie, wie dann irgendwie so wilde Tiere dann Einfluss drauf haben, wie wir Landwirtschaft auch betreiben. Also so, dass sich dann quasi daran auch nochmal was verändern muss.
Also, ich meine, die gibt es ja auch schon ewig, diese Tiere, muss man ja auch mal bedenken. Ne? Und die Leute sind irgendwie früher auch ganz gut mit ihnen zurechtgekommen.
Ach, Elena, du und
die
Wölfe.
Ich bin ich und der Wolf.
Ach, genau, ja. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Thema.
Und zwar vom Wolf direkt zum Geld und von Luxemburg dann direkt nach Karlsruhe. Denn der Bundesgerichtshof, der hatte mal wieder einen klassischen Mieter-Vermieter-Streit zu entscheiden. Es geht um den wirklich großen Streitpunkt Mietkaution. Unser Kollege Philipp, hi Philipp nochmal, du hast das Urteil ja gehört. Du warst ein vielbeschäftigter Mann diese Woche.
Nicht nur ich, wir alle.
Und hast auch darüber berichtet. Wie war denn da die Ausgangslage?
Ja, da geht es um einen Fall in Bayern, also wieder Bayern. Und zwar war dort ein Vermieter, der von seiner Mieterin die Wohnung zurückbekommen hat in Erlangen. Und dann hat er aber festgestellt, dass, so sagt er zumindest, der Boden sehr verkratzt war, die Lichtschalter zerbrochen, die Steckdosen teilweise zerbrochen, die Schönheitsreparaturen nicht erledigt, also die Wände waren nicht angestrichen. Insgesamt irgendwie alles nicht so toll. Er hat dann Handwerker beauftragt, um das reparieren zu lassen. Das war relativ teuer. Und er wollte dann noch das Geld von der Mieterin, von der ehemaligen, wiederhaben. Es war aber mittlerweile mehr als 6 Monate her. Man hat im Mietrecht nur 6 Monate Zeit, um sich solche Forderungen bezahlen zu lassen. Aber er wollte es noch mit der Kaution verrechnen, die er hatte. Ja, und das hat er versucht und hat dann aber in den ersten beiden Instanzen verloren. Die Mieterin hatte dann den Vermieter auf Auszahlung der Kaution verklagt. Und da haben die ersten beiden Instanzen der Mieterin Recht gegeben. Der Vermieter sollte also trotz der Schäden die Kaution ausbezahlen.
Und wie hat jetzt letztlich der Bundesgerichtshof entschieden?
Der hat gesagt, ganz so ist es nicht. Der Vermieter kann die Kaution zurückbehalten, soweit die Schäden denn nachweisbar sind. Das muss jetzt die Vorinstanz nochmal klären. Der Vermieter kann also auch nach mehr als 6 Monaten noch die Reparaturkosten mit der Kaution verrechnen. Das ist insofern bemerkenswert, denn bislang hieß es eigentlich, dass das nur geht, wenn innerhalb der 6 Monate, also der Verjährungsfrist, der Vermieter einmal klar zum Mieter gesagt hat, hey du, ich möchte hier noch Reparaturkosten geltend machen. Dahinter steckt eine Norm des BGBs, nämlich 215 BGB. Und diese Norm sagt, man kann nur nach Verjährung noch aufrechnen, wenn die beiden Forderungen, die sich gegenüberstehen, gleichartig sind. Wir haben ja also einmal den Anspruch der Mieterin auf Rückzahlung der Kaution und auf der anderen Seite den Anspruch des Vermieters auf Reparatur. Der Anspruch auf Reparatur, also auf Schadensersatz, ist eigentlich einer, der in Form von Naturalrestitution geschuldet ist. Heißt, eigentlich könnte der Vermieter hergehen und sagen, liebe Mieterin, bau mir doch mal hier einen neuen Holzboden ein, weil der ist ja verkratzt. Deswegen ist das aber nicht gleichartig, denn es ist nicht Geld gegen Geld. Das wäre nötig für die Aufrechnung. Und die bisherige Rechtsprechung ging davon aus, dass der Vermieter einmal während der Verjährungsfrist, also innerhalb der ersten 6 Monate, klar sagen muss, so, ich möchte nicht die Reparatur, sondern ich will das Geld für die Reparatur haben. Und da sagt der Bundesgerichtshof jetzt, das ist nicht nötig, das wäre reine Formelei, wenn man das fordern würde. Schon in der Kautionsabrede, also bei Abschluss des Mietvertrages, in dem Moment, wo der Mieter dem Vermieter die Kaution überweist, ist eigentlich für alle Beteiligten klar, dass diese Kaution unter anderem bezahlt wird, um damit Reparaturkosten bei Schäden zu verrechnen. Also zum Beispiel die Reparatur des Holzbodens. Und deswegen wäre es komisch, wenn man jetzt nochmal extra den Vermieter erklären lässt, so, ich möchte jetzt nicht den neuen Holzboden, nicht die neue Tür, sondern ich möchte die Reparaturkosten haben. Deswegen hat der Bundesgerichtshof diese Anforderung gestrichen. Wie er das genau dogmatisch begründet im Rahmen dieses 215 BGB, der eben die Verrechnung oder die Aufrechnung mit verjährten Forderungen ermöglicht, ist mir auch noch nicht so ganz klar. Ich bin da auch gespannt drauf. Wir haben die Urteilsgründe noch nicht. Die kommen in den nächsten Wochen. Das wird also interessant. Aber trotzdem, dass es jetzt geht im Mietrecht, eine Forderung auf Reparaturkosten, auf Schadensersatz, die man innerhalb der Verjährungsfrist noch nicht klar eingefordert hat, noch nachher zu verrechnen mit der Kaution, das ist eine Neuheit. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für die Examiner in den nächsten Wochen ganz schön relevant sein wird.
Und ganz schön Mieter ihnen unfreundlich.
Ja, und das ist aber, also das ist ja wirklich ein Fall, den man gefühlt aus der Praxis, kennt ihn fast jeder, also dass man da im Ende doch nochmal Ärger hat mit seiner Kaution, und die Kaution braucht man ja auch oft, um die nächste Kaution für die nächste Wohnung zu zahlen. Das heißt, wenn man da noch eine Unsicherheit hat von fast, also über 6 Monaten, ist das natürlich für die Mieterin doch schwierig.
Absolut, das ist ein sehr vermieterfreundliches Urteil des Bundesgerichtshofs, das muss man so schon ganz klar sagen. Man muss aber auch sagen, es war bisher schon so, dass innerhalb von 6 Monaten der Vermieter noch auf dich als Mieter zukommen kann und sagen kann, so hier, ich habe jetzt hier doch noch die kaputte Tür entdeckt, dafür will ich jetzt aber noch so und so viel Euro haben. Es ist vor allem eine Frage der Beweisbarkeit dann. Also kann der Vermieter dann noch nachweisen, dass ich als Mieter diese Tür kaputt gemacht habe? Das ist auch weiterhin so. Was für mich als Mieter jetzt neu ist, ist, dass solange ich die Kaution noch nicht zurückbekommen habe, es passieren kann, dass der Vermieter doch noch mit irgendwelchen Reparaturkosten aufrechnen möchte, und das eben länger als bislang, länger als die 6 Monate, auch wenn ich nichts mehr davon gehört habe. Vielleicht noch ganz spannend, was empfehlen jetzt auch die Verbände, also Haus und Grund, der Vermieterverband und auch der Mieterbund. Die sagen, man muss gerade jetzt nochmal besonders darauf achten, dass man bei Einzug und auch bei Auszug alles ganz genau, haargenau protokolliert, und zwar Vermieter wie Mieter. Am besten Fotos machen, wo auch irgendwie klar erkennbar ist, wann diese Fotos gemacht wurden, damit man eben nicht die Frage der Beweisbarkeit hinterher als Problem hat. Dann ist zumindest klar, wie man dran ist und wofür man womöglich mit der Kaution noch aufrechnen kann oder weshalb man auf die Kaution verzichten muss.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, normalerweise sollte man ja eine Wohnung, ne, nachdem man sie übergeben hat, wird sie ja meistens dann noch weitervermietet. Also eigentlich sollte an dem Punkt zumindest klar sein, welche Schäden da sind und welche nicht. Natürlich fällt nicht immer alles auf, aber tendenziell wird ja so eine Wohnung auch dann weitervermietet, und wer weiß, ob dann vielleicht der Nachmieter auch noch Schäden hat.
Ich glaube, manche Leute verpassen es einfach, jeden Winkel am besten zu fotografieren, wenn sie einziehen.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr examensrelevant. Also was ist da alles drin? Aufrechnung, Verjährung, gegenseitiges Schuldverhältnis.
Beweisbarkeit fürs zweite Examen.
Also das würde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn ich in den nächsten Monaten eine Prüfung schreiben müsste.
Ach, was ein Glück, Gott sei Dank, dass wir das nicht mehr vor uns haben.
Aber genau. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Genau.
Uns auch nochmal auf den neuesten Stand gebracht.
Und das Video zur Urteilsverkündung könnt ihr euch auch bei Phoenix auf dem YouTube-Kanal anschauen. Da veröffentlichen wir regelmäßig Verkündungen vom Bundesgerichtshof, und das kann man sich auf jeden Fall auch gut nochmal anschauen. Danke, Philipp.
Gerne.
Und wir bleiben beim Geld, denn jetzt geht's noch um die Sparkassen und um besondere Sparverträge. Aber ich habe mich am Anfang erstmal gefragt, was sind eigentlich Sparkassen? Das sind ja irgendwie Banken, aber irgendwie auch nochmal ganz besondere Banken. Und da habe ich mal unseren Referendar Alex gefragt, was Sparkassen denn so besonders macht. Also Alex, kannst du uns mal an deinem Wissen teilhaben lassen? Was ist denn so das Besondere an Sparkassen?
Gerne, Fabian. Ja, auf den ersten Blick sind Sparkassen, da hast du recht, wirklich ganz gewöhnliche Banken, Konten, Karten, Kredite. Allerdings haben Sparkassen als öffentliche Einrichtung auch besondere Pflichten. Sie sind dafür zuständig, dass alle Bürger, mittelständischen Unternehmen und öffentlichen Stellen Zugang zur Bankenwelt haben. Und sie sind gemeinnützig und lokal organisiert. Das heißt, es gibt, übers ganze Land verteilt, viele eigenständige Sparkassen, und Gewinn steht bei ihnen auch nicht im Vordergrund. Ein Teil ihres Gewinns fließt sogar zurück in die Gemeinden, zum Beispiel in die Förderung von lokalen Vereinen und Verbänden.
Ja, das kenne ich sogar auch noch gut von früher. Da war irgendwie gefühlt jedes Sportfest oder jedes kleine lokale Rockkonzert von der Sparkasse mit gefördert.
Genau, und damit es auch so bleibt, stehen diese besonderen Aufgaben auch in den Sparkassengesetzen der Länder. Darin steht auch, dass nur öffentliche Träger eine Sparkasse gründen können. Also zum Beispiel Gemeinden oder Landkreise. Es kann jetzt also nicht jeder hingehen und seine eigene Sparkasse gründen.
Sehr schade eigentlich. Wäre nicht schlecht, oder? So als Nebenverdienst. Und wie viele Sparkassen gibt es jetzt in Deutschland und seit wann?
Ja, die Sparkassen in Deutschland, das begann schon im 18. Jahrhundert. Die erste Sparkasse, wie wir sie heute kennen, die entstand 1801 in Göttingen, damals noch als Teil der Stadtverwaltung. Seitdem hat sich aber einiges getan. Mittlerweile gibt es über 350 Sparkassen, die in ganz Deutschland etwa 11.000 Filialen betreiben. Außerdem sind die Sparkassen inzwischen auch rechtlich selbstständig und unabhängig von den Gemeinden und Landkreisen. Das war aber nicht immer so, denn früher haben die Gemeinden und Landkreise für die Verbindlichkeiten der Sparkassen gehaftet. Man konnte sagen, die Geldanlage bei der Sparkasse ist eine sichere Bank. Das war für den Sparer sehr gut, und das hatte den sperrigen Namen Gewährträgerhaftung. Dem hat die EU aber Anfang der 2000er einen Riegel vorgeschoben. Das ist zwar für den Sparer toll, wenn da die schöne Gemeinde oder der Landkreis dahinter steht, aber das bedeutet auch, dass im Hintergrund kräftig gemauschelt werden kann zwischen Sparkasse, Politik und Wirtschaft, weil am Ende der Steuerzahler dann für Fehler der Sparkasse gerade stehen muss.
Also hatten ja die meisten Städte und Landkreise ihre eigene Sparkasse. Sind die denn auch komplett unabhängig voneinander oder gibt es da so eine Art übergeordnete Machtstruktur?
Ja, erstmal ist jede Sparkasse für sich selbst verantwortlich. Es gibt aber tatsächlich da was Übergeordnetes, denn die einzelnen Sparkassen, die organisieren sich in Landesverbänden und auch in der Sparkassenfinanzgruppe. Deren Aufgabe ist die Vernetzung der Sparkassen untereinander. Ein bekanntes Beispiel, es kennt ihr vielleicht, wenn du Kunde bei einer Sparkasse bist, kommst du auch bei anderen Sparkassen an Bargeld. Die Dachverbände sind aber nicht in der Lage, jetzt den einzelnen Sparkassen auch in ihre Geschäftstätigkeit hineinzureden. Welche Verträge eine Sparkasse zu welchen Konditionen abschließt, das bleibt die Entscheidung jeder einzelnen Sparkasse.
Danke, Alex. So, und jetzt wollen wir mal genauer auf das Urteil vom Bundesgerichtshof vom Dienstag schauen. Und mit mir im Studio ist deswegen mein Kollege Max Bauer. Hallo, Max.
Ja, hallo, Fabian.
Max, erstmal, um was für Verträge ging es denn da genau?
Ja, es ging um sogenannte Prämiensparverträge. Das waren Sparmodelle, die waren vor allem in den 1990er und in den 2000er Jahren wohl sehr beliebt, waren auch attraktiv bei Sparerinnen und Sparern, einfach deshalb, weil da gab es relativ lange Laufzeiten und es gab eben nicht nur Zinsen, es gab auch noch eine Prämie zusätzlich. Diese Prämie konnte am Ende eines Jahres sehr hoch sein. Also für jedes Sparjahr gab es noch eine Prämie, bis zu 50% teilweise der Jahressparsumme war das, also schon viel Geld. Dazu eben noch Zinsen. Und der Nachteil bei diesen Prämiensparverträgen war nur, die hatten Zinsanpassungsklauseln, also für die Zinsen, die man auf die Sparsumme bekommt. Und diese Zinsanpassungsklauseln machten es den Banken eben möglich, dass sie einseitig die Zinsen festlegen und anpassen konnten. Und jetzt gab es ja nach der großen Krise 2008, 2009, der Bankenkrise, später der Schuldenkrise und den Entwicklungen an den Finanzmärkten eine lange Niedrigzinsphase bei uns. Und in dieser Niedrigzinsphase, da wurden dann vor allem die Zinsen bei diesen Sparverträgen nach unten angepasst. Und da haben eben Verbraucherschützer gesagt, dass das doch sehr hohe Anpassungen waren. Also bis zu vierstellige Beträge sollen da sozusagen Sparer zu wenig bekommen haben. Da hätten die Banken einseitig die Zinsen nach unten gedrückt und somit hätten eben Sparerinnen und Sparer da wirklich deutliche Einbußen gehabt. Also vierstellige Zahlen im Durchschnitt, 1.000, 2.000 Euro, das ist schon was, ja.
Okay, und was hat der Bundesgerichtshof jetzt entschieden?
Ja, also man muss wissen, das Ganze ist schon ein Rechtsstreit, der läuft schon ziemlich lange. Das heißt, der Bundesgerichtshof hat eigentlich die Grundentscheidung zu diesen Zinsanpassungsklauseln und der Zinsanpassung schon vorher entschieden gehabt, zuletzt 2021. Und der BGH hat ganz klar gesagt, solche einseitigen Zinsanpassungsklauseln, die sind unwirksam, unzulässig und das geht eigentlich nicht. Worum ging es jetzt noch? Jetzt ging es einfach darum, wie hätten denn diese Zinsen richtig berechnet werden müssen? Also bei dieser Zinsanpassung, was muss man da als Bank machen, damit das richtig läuft? Und das ist eben ganz wichtig für die Nachforderungen, die natürlich viele Sparerinnen und Sparer jetzt haben oder zumindest überlegen, da eben Nachforderungen an ihre Banken zu stellen. Und vor Gericht jetzt ging es vor allem darum, wie berechnet man die Zinsen richtig? Und das muss ich sagen, war eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Also ich kann das hier kaum richtig erklären, weil da geht es um einen sogenannten Referenzzinssatz, also einen allgemeinen Zinssatz, könnte man sagen, an dem man sich orientiert, wie dann der konkrete Zinssatz in jedem einzelnen Vertrag zu berechnen ist. Und da gibt es eben eine verschiedene Berechnungsmethoden. Ich fand das ganz witzig. Die eine Kennung hat die Nummer WU9554, die andere WX4260. Um diese beiden Zahlen wurde sozusagen gestritten vor dem BGH. Aber im Kern geht es natürlich schon um eine ernste Sache, nämlich wie berechnet man genau diesen Zinssatz. Da kann man sich einmal orientieren, eher sozusagen an langfristigen Bundesanleihen oder man orientiert sich an Hypothekenpfandbriefen. Also wirklich eine spezielle Sache für Leute, die sich mit Finanzdingen auskennen. Der BGH musste da tief reingehen in die Materie, hat sich das genau angeguckt. Da gab es auch Sachverständigengutachten schon vorher in den unteren Instanzen, welchen Zinssatz man da ja wirklich richtigerweise anlegt an diese Verträge. Und dann kam jetzt raus beim BGH, dass es doch der Zinssatz sein wird, der nicht ganz so verbraucherfreundlich ist. Das heißt, die Verbraucher Schützer, die jetzt geklagt haben, haben sich nicht wirklich durchgesetzt. Wichtig ist aber auch, es darf nicht hängen bleiben, die Verbraucherschützer hätten jetzt verloren. Denn dem Grunde nach muss man sagen, der BGH hat anerkannt, diese einseitige Zinsanpassung ist nicht okay. Es darf Nachzahlungen geben, es muss neu berechnet werden und es kann eben im Einzelfall wirklich so sein, das ist ja die Schätzung, dass die Sparerinnen und Sparer da eben bis zu vierstellige oder auf jeden Fall vierstellige Beträge zurückbekommen können.
Jetzt war das ja das erste Urteil dieser Art. Ich glaube, es stehen noch andere Verfahren aus. Also es gab andere Sparkassen, die auch ähnliche Verträge hatten. Was glaubst du, passiert jetzt mit denen? Also meinst du, die landen jetzt auch am Bundesgerichtshof?
Also man muss sagen, ganz richtig, wie du gesagt hast, es waren Musterfeststellungsklagen. Das heißt, viele Sparerinnen und Sparer haben sich da angeschlossen einer Musterfeststellungsklage, beziehungsweise zwei Musterfeststellungsklagen wurden hier verhandelt vor dem BGH. Man muss eben wissen, es laufen noch weitere. Also allein in Sachsen, wo wohl diese Prämiensparverträge sehr beliebt waren, da gibt es 9 Musterfeststellungsklagen. Es gibt auch einige in Bayern und in Brandenburg, also eher Ostdeutschland und Bayern sind wohl betroffen. Aber in ganz Deutschland gab es solche Verträge und insgesamt gibt es auch, glaube ich, 15.000 SparerInnen, die sich angeschlossen haben, solchen Musterfeststellungsklagen und die laufen noch. Und da muss man jetzt mal gucken, was rauskommt. Das geht jetzt zurück und es geht weiter. Was ganz interessant ist natürlich, was machen jetzt die Sparkassen? Ne? Wie gehen die damit um? Weil jetzt ist eigentlich alles höchstrichterlich geklärt. Diese Zinsanpassung war nicht okay. Die Berechnungsmethode ist jetzt klar und jetzt könnte man ja eigentlich auch sich zusammensetzen und sich einigen. Hinterher haben die Sparkassen nach der Verkündung des Urteils auch gesagt, sie hätten das auch schon vielfältig gemacht. Zumindest von der Sparkasse Dresden hat der Vertreter gesagt, sie haben sich mit vielen Kundinnen und Kunden auch schon geeinigt. Ich habe dann bei ihm nachgefragt, wie ist es denn sozusagen, wenn man sich noch nicht geeinigt hat und wie ist es zum Beispiel auch mit verjährten Ansprüchen? Wir wollen die Sparkassen da auch auf die Sparerinnen und Sparer zugehen. Und da muss ich sagen, war er relativ schmallippig. Da hat er nur gesagt, sie werden sich das im Einzelfall angucken. Also Einzelfall klingt nicht unbedingt danach, dass man sozusagen da eine großzügige, große Lösung machen will. Aber mal sehen, man weiß es nicht. Also vielleicht gehen die Sparkassen ja auch einen Schritt weiter noch auf die Kundinnen und Kunden zu, wäre natürlich zu hoffen.
Eine letzte Frage noch zum Schluss. Du hast es gerade erwähnt, es war eine Musterfeststellungsklage. Was ist denn mit Leuten, die solche Verträge haben, die sich noch nicht dieser Klage angeschlossen haben? Haben die auch irgendwie eine Chance, dass da nochmal mehr Geld fließt?
Ja, da ist das Problem eben die Verjährung. Ich habe es gerade angesprochen. Also wer in so einer Musterfeststellungsklage drin ist, der ist von der Verjährung her safe. Der kann jetzt sozusagen diesen Prozess abwarten, gucken, was rauskommt und dann für sich den Einzelbetrag ausrechnen, den einklagen. Das ist klar. Die Frage ist, was ist mit den Leuten, die eben noch nicht dabei sind, die sich jetzt überlegen, was mache ich denn, wenn ich die Befürchtung habe, dass ich ja zu wenig Zinsen bekommen habe. Und da ist ganz wichtig, dass eben die regelmäßige Verjährungsfrist gilt. Also die Verbraucherschützer wollten da mehr. Die wollten, dass nach Kündigung eines solchen Vertrages 10 Jahre sozusagen laufen und man 10 Jahre lang die Möglichkeit hat, da noch die Forderung geltend zu machen und dann auch zu klagen. Also eine 10-jährige Verjährungsfrist. Aber da hat der BGH gesagt, das bleibt bei der klassischen Standardverjährung 3 Jahre. Das heißt, da muss man genau gucken. Das heißt, also bis Ende 2021 eben der Vertrag gekündigt wurde, hat man 3 Jahre Zeit. Das wäre jetzt bis Ende 2024. Muss man genau sich anschauen. Aber das ist eben ein ganz wesentlicher Punkt, bevor man da rangeht als Sparer, dass man da sich überlegt, eben, ja, wie sind die Verjährungsfristen? Das ist die einzige Sache, wo man eben wirklich gucken muss und die nicht ganz so verbraucherfreundlich ausgefallen ist vor dem Bundesgerichtshof.
Vielen Dank, Max. Das war spannend.
Ja, vielen Dank.
Das waren die 3 Themen dieser Woche. Elena, was nimmst du mit?
Ich nehme mit, dass ich den Wolf nach wie vor toll finde und super finde, dass der EuGH das auch so sieht wie ich. Es muss ein starker Schutz für den Wolf da sein.
Amen. Und ich nehme mit, dass ich froh bin, nicht Examen schreiben zu müssen in der nächsten Zeit. Aber ansonsten würde ich mir diesen Mietfall nochmal anschauen. Und ich nehme auch mit, dass ich es doch relativ skandalös finde, dass die Sparkassen ihre Kunden so lange haben hinhalten lassen. Und das war's dann auch für diese Woche. Bevor wir aber jetzt ganz zum Schluss kommen, gibt's noch einen Podcast-Tipp. Und zwar gibt es jetzt eine neue Staffel von Mafialand. Und da hören wir mal rein in den Trailer.
La Rota de la Morte tra Mannheim. Die Straße des Todes führt nach Mannheim.
Und diese Straße startet auf Sizilien, im Land der Cosa Nostra.
Genauer gesagt im Süden der Insel, in einer ganz bestimmten Region.
Eine Hochburg der Mafia.
Eine eigene Gruppierung wurde damals als Stida bezeichnet. Stida ist auf Sizilianisch Stern.
Und die Mitglieder der Stida, die pflegen seit Jahrzehnten enge Verbindungen nach Mannheim.
In Mannheim wurde eines der gewaltvollsten Kapitel der italienischen Mafia in Deutschland geschrieben.
Aber wie aktiv ist die Szene heute?
Ich kenne Kneipen in Mannheim, da haben die Leute die Knarre im Hosenbund. Ja, das habe ich auch schon gesehen.
Wir tauchen ein in eine Welt, die uns näher ist, als wir denken.
Eine Frau tot, ein Mann tot, dann denkt man eigentlich eher an ein Beziehungsdrama. Da habe ich tatsächlich auch noch gar nicht damit gerechnet, dass wir es hier eventuell auch mit organisierter Kriminalität zu tun haben können.
Und die Mannheimer Staatsanwaltschaft meint zum jüngsten Mordfall mit möglichem Mafia-Bezug.
Der Fall in Kirchgernshausen ist nach unserer Einschätzung nicht für ein Podcast-Interview geeignet.
What?
Wir finden schon.
Und fangen an zu recherchieren.
Es war relativ schnell klar, dass da die Mafia hinten dran steckt.
Ich bin Stefan Orner.
Und ich Helena Piontek.
Ihr hört Mafialand, Staffel 2, die deutsche Spur.
Ein sechsteiliger Podcast des Südwestrundfunks.
Ab 20. Juni in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und das war's dann auch für diese Woche mit diesen Justizreporterinnen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Da kommen auch immer gerne auch Themenvorschläge, die wir auch immer wieder versuchen aufzugreifen. Also schreibt uns da gerne, da freuen wir uns immer sehr. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, Elena, vielen Dank.
Ich danke dir, Fabian, und natürlich unseren Experten hier.
Ja, danke an alle, die mitgemacht haben, und wir hören uns nächste Woche. Ciao.